ARD. Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Auf dieser Insel war die Forschungseinrichtung des ursprünglichen Jurassic Parks.
Wir brauchen DNA von den drei größten Dinosauriern.
Brauchen wir die Probe unbedingt aus einem Ei?
Diese Dinosaurier waren zu gefährlich für den Originalpark.
Bitte keine Raptoren.
Es sind Raptoren. Die gefährlichsten der Gefährlichen. Wurden hier zurückgelassen.
Die Dinos sind wieder da. Zum 7. Mal müsste es sein, wenn ich mich nicht verzählt habe. Sie waren ja auch nie wirklich weg aus dem Kino. Jetzt also die Wiedergeburte Jurassic World. Darüber werden wir selbstverständlich reden. Wir haben einen deutschen Thriller, wie man ihn sehr, sehr selten im Kino sieht, zumindest aus Deutschland, frisch. Und da ist uns besonders einer der Hauptdarsteller aufgefallen, Franz Petzold, Theaterschauspieler vor allem, der eine so intensive Leistung abliefert, dass wir dachten, wir müssen mit dem Mann mal reden. Wie hat er das gemacht, so eine tickende Zeitbombe da zu spielen? Auch in der zweiten Stunde wichtige Themen, zum Beispiel die Sommerberlinale. Beginnt in der nächsten Woche. Und damit herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. Hallo allerseits. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Ich grüße erstmal ganz herzlich Anna Wollner. Schön, dass du da bist, liebe Anna.
Hallo, lieber Knut. Und da muss ich ruhig.
Ja, genau. Und du hast mir gerade so ein Foto gezeigt. Du hattest eine unheimliche Begegnung
auf dem Weg hierher. Ja, auf dem Weg hierher habe ich auf der Stadtautobahn einen Triceratops überholt.
Tatsächlich.
Und habe kurz gedacht, Sekunde mal, will Knut Elstermann mich veräppeln?
Das war irgendwie aus so einem Wagen drauf.
Ja, also vielleicht zieht gerade irgendein Dino-Park um. Ja. Ich weiß es nicht. Ich habe ein Foto gemacht. Also ich habe ein Foto machen lassen. Ich habe es dir gezeigt. Ich lüge nicht, ein Triceratops auf der Stadtautobahn.
Aber damit kommen wir jetzt zum Kino. Also Dinos sind ja ständig irgendwie präsent. Auch im Tierpark irgendwie gab es diese Dino-Ausstellung und so. Und gerade wenn man so Jungs in deinem Alter...
Was um die
so,
5, ja. Na,
die sind ja richtig Spezialisten. Ja. Die wissen alles. Mädchen
übrigens auch.
Also überhaupt Kinder in diesem Alter. Die sind absolut verrückt. Der darf da noch nicht rein, ist ja ganz logisch. Aber wir dürfen rein und alle anderen dürfen auch rein. Also 7. Mal jetzt im Prinzip ist das seit damals Steven Spielberg. Du warst damals, glaube ich, noch nicht auf der Welt.
Ich war auf der Welt und ich habe ihn ein paar Jahre später gesehen. Aber es ist tatsächlich auch eins der ersten Kinoerlebnisse, die mich so komplett weggehauen haben. Es war im Schüleraustausch in Hastings 1995.
95, ich glaube 92.
93 kam er raus.
Und das hat mich auch umgehauen, muss ich wirklich sagen. Das war ein absolut großartiger Eindruck, der auch das Kino verändert hat. Das ist ja ganz klar, es war ein neuer Schritt. Und jetzt haben wir also die 7. Fortsetzung, Jurassic World, ein neues Zeitalter. War ja so, lief gar nicht so schlecht, aber die Begeisterung hielt sich, vorsichtig ausgedrückt, sehr in Grenzen, auch bei der Kritik. Ich sage das gleich vorher, ich fand jetzt so diese Neuauflage, Wiedergeburt heißt es ja nicht umsonst, dann schon auch verglichen damit solides, gutes Popcorn-Kino. Du siehst das, glaube ich, ein bisschen anders, kannst es auch gleich erklären. Aber erstmal sollten wir sagen, es gibt ja da schon neben den Dinos so eine Art Geschichte.
Wir hatten die Diskussion letzte Woche bei F1, ob man eine Geschichte braucht oder nicht. Bei F1 brauche ich sie nicht. Hier hätte ich sie mir ein bisschen mehr gewünscht, weil es doch sehr, sehr nach Reißbrett ist. Es ist wirklich, dieser ganze Film fühlt sich an wie so ein 90er-Jahre-Actionfilm. Ich habe mit meinem Sitznachbarn Bingo gespielt, wer als nächster Hopkins gehen muss. Ja. Und wir haben immer recht gehabt. Also selbst so MacGuffins, die eingeführt werden, das hat sich alles aufgelöst. Es geht um Zora von Scarlett Johansson gespielt, eine Söldnerin, die einen tollpatschigen und sehr gut aussehenden Wissenschaftler, Bridgerton-Fans werden jetzt kurz aufschreien, es ist Jonathan Bailey, und ein sehr skrupelloser Geschäftsmann, Rupert Friend, die reisen eben auf diese Insel, weil mittlerweile ist den Menschen total egal, dass es Dinosaurier gibt. Man hat so eine Koexistenz geschaffen, ähnlich wie ich heute Morgen auf dem Weg hierher. Und die reisen auf diese Insel, um die DNA von drei Dinosauriern einzufangen, um ein Herzmedikament entwickeln zu können, was Millionen von Menschenleben retten will. Natürlich haben sie eigentlich alle finanzielle Motive, bis auf den Wissenschaftler. Und die gehen dann unterwegs, gabeln die noch eine Familie auf, die Schiffbruch erleidet, die von einem Wassersaurier angegriffen wird. So ein bisschen weißer Hai-Feeling an dieser Stelle. Und dann passiert das, was immer in diesen Filmen passiert. Sie werden getrennt und sie haben so verschiedene Missionen, die sie lösen müssen, die sie schaffen müssen. Und immer im richtigen Augenblick, wenn nämlich Dinos angreifen, treffen sie sich wie durch Zufall auf dieser Insel wieder, kämpfen gegen die Dinos, verlieren sich wieder aus den Augen, treffen sich wieder, wenn ein Dino angreift. Und naja, so geht das dann weiter.
Also dafür, dass im Film im Prinzip gar keine Geschichte vorhanden ist, hast du jetzt relativ ausführlich darüber gesprochen. Das muss ich schon mal anerkennen zum einen. Aber ich finde eben das, was du gerade gesagt hast, ja gerade so sympathisch. sympathisch an diesem Film, dass er so altmodisch auf mich wirkt. Der hat so einen ganz klassischen Zuschnitt, gibt dir auch völlig recht. Man weiß im Prinzip, wer geht es gleich als nächster Hops. Das ist aber auch schön, irgendwie, wenn man darauf gewettet hat innerlich. Also für mich ist das so ein nostalgisch altmodischer, klassischer Film, so mit richtig viel Popcorn, hat man da Spaß
bei. Es ist so eine totale Verlässlichkeit. Das Drehbuch ist auch tatsächlich von David Koepp, der auch das Original geschrieben hat. Insofern, und das ist auch eine komplette Hommage an Steven Spielberg. Also sie sind wieder auf dieser Insel, es werden ikonografische Szenen nachgestellt, vor allem mit dem T-Rex, also dieses Spiel mit Licht, mit Schatten, mit Spiegelungen. Wir sehen ihn in einem Autospiegel und ja, diese Dinge sind näher dran, als sie aussehen. Es gibt diesmal kein Autodach mit der Kralle drin, sondern eine wirklich großartige Szene mit einem Schlauchboot. Diese weiße Hai-Elemente am Anfang, also diese Angst, mit der Gareth Edwards, der Regisseur, spielt, und diesen Urängsten, dieser Moment, den ich heute hatte, ein Triceratops auf der Autobahn. Ja. Ich habe zum Glück, war ich sicher. Aber es ist wirklich eine Hommage. Steven Spielberg hat auch mitproduziert. Ja. Der hat auch immer wieder Gareth Edwards Feedback gegeben. Und der ist auch, also der kennt sich aus damit. Der hat vor 15 Jahren Monsters gemacht, der hat Rogue One gemacht, der hat Godzilla gemacht. Und das merkt man auch den visuellen Effekten, die alles andere als altmodisch sind. Also er funktioniert als Sommerblockbuster natürlich, weil es sind Dinos drin und es steht Dinos drauf. Aber ich war trotzdem so ein bisschen, ich hatte nicht mehr dieses Gefühl, was ich damals mit 12 hatte.
Welches Gefühl ist jetzt noch so wie damals?
Ja, tut mir leid.
Aber ich wollte nur sagen, was übrigens auch zu der Hommage gehört, ist das wunderbare Thema von John Williams. Ja. Das ist übrigens meine Lieblingsmelodie von ihm. Das ist das Beste, was er je geschrieben hat in meinen Augen. Er hat so wahnsinnig viel gemacht. Aber dieses Thema, dieses hymnische Thema, so auch als Feierstunde der Schöpfung, die ja irgendwie wieder in so einen Kreislauf eintritt mit den Dinos, dass sie wieder da sind. Also allein dieses Thema hat mich beglückt, das wieder zu hören. Und Anne, es ist gutes Popcorn, Kino, da sind wir uns, glaube ich, einig. Man merkt auch, dass Scarlett Johansson richtig Spaß hatte.
Die hatte richtig Spaß. Und ich habe sie ja getroffen für den Film und die hat sich wirklich einen Kindheitstraum erfüllt, weil sie ist ähnlich alt wie ich, glaube ein bisschen jünger. Und die hat ihn auch im Kino gesehen. Ja. Und da war sie, das war noch vor der Pferdeflüsterer. Und da hat sie gesagt, wenn ich mal Schauspielerin werde, dann will ich in einem Jurassic Park World Film mitspielen. Und die hat so lange gebaggert und hat auch diese letzte Trilogie mit Chris Pratt, hat sie einfach ausgesessen, weil sie wusste, irgendwann wird ihr Moment kommen. Und jetzt ist er da. Und man sieht ihr die Spielfreude an. Ich wäre jetzt auch einer potenziellen Fortsetzung nicht ganz abgeneigt. Ich glaube, ich würde sie mir angucken. Ich habe schon Schlimmeres gesehen und Scarlett Johansson ist eh immer toll.
Das ist ein schönes Schlusswort. Ganz lieben Dank dir, Anna. Fahr vorsichtig, du weißt nicht, was dir unterwegs ist. Wieder
hoffentlich kein T-Rex.
Könnte Jurassic World, die Wiedergeburt, jetzt im Kino. Danke. Ja, wir lieben ja hier bei Radio 1 die Kontraste, liebe Anke. Und damit erstmal hallo.
Anke. Hallo, Knut Elstermann. Genau. Ja.
Schön, dich zu hören. Liebe Anke, wir haben ja gerade gesprochen über Jurassic World, Millionen verschlungen hat natürlich. Beim nächsten Film dürfte es sehr viel kostengünstiger gewesen sein. Ist auch eine ganz andere, eine sehr intime Geschichte. Ist auch ein Dokumentarfilm. Agent of Happiness, unterwegs im Auftrag des Glücks, führt uns nach Bhutan. Ein, wie ich finde, auch beglückender Film, den ich unbedingt empfehlen würde, den man sich ansehen sollte, Anke. Und interessanterweise gab es ja in letzter Zeit so den einen oder anderen Film so aus Bhutan, wo es ja gar keine Filmindustrie in dem Sinne gibt. Also interessanterweise, das ist auch ein Land, das uns was zu sagen hat und wo vielleicht sogar gewisse romantische Projektionen mit verbunden sind.
Ja, es geht auch in dem Spielfilm, über den du gerade geredet hast, geht es immer um das Glück in Bhutan. Mhm. Weil in Bhutan gibt es das sogenannte Bruttonationalglück. Ja. Das heißt, der König schreibt eigentlich das Glück vor und will sich drum kümmern. Und das stammt noch aus dem 17. Jahrhundert. Da gab es so eine Regel, wenn der König oder der Herrscher, Herrscherin nicht in der Lage sind, das Volk glücklich zu machen, sollen sie mal besser abdanken. Und das gibt es eben heute auch noch. Und wir lernen hier zwei Glücksagenten kennen. Mhm. Die heißen Amber und Gura. Und eigentlich musste ich mich immer mit denen identifizieren, Knut. Ich habe mir vorgestellt, wie wir beide durch Brandenburg fahren und einfach dort mal die Menschen fragen, wie glücklich sie sind. Aber zurück nach Bhutan. Es gibt einen ganz interessanten Fragekatalog. Und zwar einfach mal so das Objektive mehr, also wie viel Kühe, wie viel Ziegen, Fernseher, Radio. Und dann aber auch das persönliche Empfinden. finden. Und dann wird so ein Durchschnittswert berechnet, der von 0 bis 10 geht. Also wir lernen alles kennen, von 3 bis 10. Ja.
Also sind so 150 Fragen etwa, die dann beantwortet werden müssen. Und das sind auch so schöne Fragen wie, wie viele Hühner haben Sie, wie viele Pferde, wie ist Ihr Verhältnis zu den Nachbarn? Das fand ich ganz wichtig. All diese Dinge werden abgefragt und dann wird ausgerechnet. Und das ist eben ein Roadmovie, wobei Amber für mich schon irgendwie auch so die Hauptfigur ist, denn er hat auch so ein tolles Gesicht. Also es ist wie bei so einem Spielfilmdarsteller. Man folgt ihm so genau. Und Anke, was ich so toll finde an dem Film, ist ja nicht nur diese Frage nach dem Glück, sondern man merkt natürlich, sind die Menschen nicht alle rundum glücklich. Wer ist da schon? Er selber ja auch nicht. Wir erfahren ja viel von seiner privaten Lebenssituation.
Er hat Liebeskummer. Ja. Er ist über 40 und möchte heiraten. Und wir sehen ihn auch immer wieder mit seiner bettlägerigen Mutter. Und das sind aber unheimlich schöne Szenen, also wie er sie pflegt. Und da merkt man einfach schon, dass das Land doch eben anders funktioniert oder anders drauf ist als bei uns. Also trotzdem ist die Mutter für ihn nicht nur eine Pflegebedürftige, sondern sie ist eben auch seine Mutter, eine ältere Frau, die ihm immer noch Rat gegeben hat, geben kann, die ihm zuhört, die auf einmal schreiben lernen möchte. Also über das Verhältnis der beiden wird eigentlich viel über Bhutan gesagt. Und ich finde, das ist so ein Film der Innenansichten, weil häufig, wenn Filme, also wir haben ja schon den ein oder anderen Film aus Bhutan oder Nachbarland Nepal gesehen, dann ist eben die Landschaft ein Schauwert. Und hier finde ich das so schön. Wir lernen die Landschaften ja durch die Innenperspektive der Menschen kennen, weil sie uns ja erzählen, wie sie in dieser Landschaft leben. Also, dass es teilweise auch kalt ist und man bekommt dann mit, dass das so ein Geben und Nehmen ist. Also, was man der Landschaft entnimmt, also was man erntet, gibt man ihr irgendwie auch zurück. Also, man kommt so in einen Kreislauf rein und das fand ich unheimlich schön. Und was mir auch gefallen hat, ist eben, erstmal lernen wir die Leute durch die Fragen kennen. Dann fahren Amber und Guru aber weiter und die Kamera bleibt aber. Und dann sehen wir erst den Alltag. Und der Alltag ist dann vielleicht doch nochmal ganz anders, als wir uns das so vorgestellt haben. Und du hast es ja schon gesagt, natürlich gibt es dort auch Krebs, Alkoholismus und alles.
Also übrigens, Amber, weil du Nepal erwähnt hast, auch das wusste ich nicht. Er ist Angehöriger sozusagen einer Minderheit. Also die Nepalesen im Bhutan haben keine Staatsbürgerschaft. Man hat die Pässe weggenommen. Also auch das finde ich einen wichtigen Punkt, mal so ein Land, das wir uns so glückselig vorstellen, aus der Perspektive zu zeigen. Auch noch ein Problem beim Heiraten übrigens. Er hat gar keinen Pass oder er kann doch nicht irgendwo hinfahren. Er ist wirklich gebunden an den Ort. Das fand ich nicht unwichtig. Übrigens die schönste Szene, wie ging es dir, fand ich ja bei diesem Mann, diesem gealterten Mann und den drei Frauen, wo er sich so hinstellt als der Pascha und sagt, wie toll die sind und er hat es ja so gut und die haben es so gut mit ihm. Und wenn er nicht mehr im Bild ist, fangen die an, über den herzuziehen, die drei Frauen. Also ja. Das ist doch wunderbar. Ne?
Hat unheimlich Spaß gemacht. Da ist viel Ironie und Selbstironie. Und was ich aber auch gut finde, ist, dass wir einfach Menschen kennenlernen, die so jenseits, ja, wir haben doch diesen Selbstoptimierungszwang hier. Und würden wir jetzt versuchen, auch so glücklich zu sein oder so in deren Richtung vielleicht was zu übernehmen, das würde einfach gar nicht klappen, weil die Gelassenheit kommt eben aus so einer Tradition heraus, die seit, weiß ich nicht, vielen hundert Jahren gelebt werden. Und Knut, können wir uns auch auf irgendeine Tradition beziehen, die uns gelassen machen könnte?
Gelassenheit hätte uns ganz gut, glaube ich, aber ich wüsste nicht, wo sie herkommen soll. Frag mich natürlich aber auch bei diesem Film, dass zum Schluss noch, wo wir so stehen. Also von 1 bis 10, ne? 1 ist ganz unten, 10 ist ganz oben, so schon irgendwie 8, 9, Anke? So.
Ja, wir sollten uns nicht beschweren, wenn ich neben dir im Kino sitzen darf, ist es natürlich eine 10, Knut.
Wie schön, liebe Anke, das geht mir ganz genauso. Dass unser Gespräch noch so endet, wenn das keine Glückseligkeit ist. Agent of Happiness, das ist der Film aus Bhutan, unterwegs im Auftrag des Glücks von Arun Bhattarai, haben wir noch gar nicht gesagt, übrigens ist es ein Regisseur aus Bhutan, und Dorothea Sorbo, die aus Ungarn stammt, also insofern auch nochmal wahrscheinlich eine andere Perspektive. Danke und ein glückliches, schönes Wochenende. Mach's gut. Tschüss.
Danke.
Ein Feigling stirbt 1000 Tode, aber ein Held stirbt nur das eine Mal.
Was ist denn mit dir?
Ich muss noch Schulden begleichen.
Wie schuldest du denn was? Wie viel?
10.000 verdammte Euro.
Und das heißt, alles auf den Kopf gehauen oder was? Kommt der überhaupt raus?
Der kommt heute raus.
Ich lieb dich, Kleiner.
Weiß ich doch.
Radio 1 zur Vormittags, das Filmmagazin, das war eben ein Ausschnitt aus einem neuen Kriminalfilm, der gerade im Kino angelaufen ist. Wirklich ein Kriminalfilm, ein Thriller, ein Film in einer ganz klassischen Handlungsstruktur, der sehr spannend ist, sehr intensiv ist, sehr düster ist. Sowas sieht man nicht alle Tage, finde ich, gerade im deutschen Kino. Der Regisseur ist auch Deutsch-Amerikaner, hat sich schon guten Namen gemacht mit Jungle-Kino, Damien John Harper. Und in diesem Film Frisch erleben wir ein Brüderpaar, und zwar über einen langen Zeitraum, auch immer wieder mit Rückblenden. Wir begreifen sehr genau die Dynamik dieses Paares und dass das so intensiv wirkt, liegt zum einen auch an der Kamera, liegt zum einen auch an der ganzen Erzählweise, aber nicht zuletzt am intensiven Spiel dieser beiden Brüder. Der eine ist Louis Hofmann, inzwischen ja weltbekannt durch Dark natürlich, und der andere ist Franz Petzold, den wir auch schon öfter gesehen haben in einer ganzen Reihe von gerade Fernsehproduktionen, der am Theater gespielt hat, nicht zuletzt an der Burg. Aber ich habe so das Gefühl, mit diesem Film ist doch was Besonderes mit ihm passiert, denn jeder, der den Film sieht, hat irgendwie noch diesen Mann im Kopf und hat durchaus auch dieses Gefühl von einer großen, bedrohlichen Energie. Und ich freue mich jetzt sehr, dass er Zeit für uns hat, dass wir mit ihm reden können. Er ist gerade in seiner Heimatstadt in Dresden. Hallo Franz Petzold.
Hallo.
Grüß dich. Ja, bestimmt meine Vermutung so ein bisschen, dass ich denke, auch für dich, für deine Filmografie, Theater ist noch was anderes. Aber da steht dieser Film jetzt schon vielleicht nochmal für so einen Neustart?
Eine schöne Fortsetzung, würde ich sagen. Natürlich in der Form schöner Kinofilm ist es natürlich für mich auch was Neues. Das ist richtig.
Was hast du denn gesagt, als du dieses Drehbuch bekommen hast? Also ich weiß, es basiert auf einem Roman von Mark McKnight. Das spielt übrigens in Schottland und ist verlegt worden so nach Nordrhein-Westfalen. Vielleicht auch eine Gegend, die dir nicht so wahnsinnig vertraut ist, auch vom Dialekt her. Also was waren so deine ersten Gedanken?
Ganz ehrlich, ich weiß noch, als das Castings ist, es war ein ewiger Prozess. Der wurde noch ein paar, glaube ich, ein oder zwei Jahre verschoben, bis wir dann gedreht hatten. Da war ich hatte gar nicht mehr damit gerechnet, dass der Film überhaupt so produziert wird. Dann kam der andere Anrufe würden das dann machen jetzt in einem halben Jahr. Und ich dachte, Leute, ey, keine Ahnung. Und habe mir dann das Buch dann mal gekauft für Mark McKnight und das erste Mal eigentlich das wirkliche Buch dazu gelesen. Und dann dachte ich auch, na, das kann ja was werden. Dann dazu noch hier im Pott. Ich meine, ich bin Dresdner. Das ist dann doch ein großer auch inhaltlicher und auch sprachlicher Sprung für mich. Ich hatte große Freude dann in der Vorbereitung.
Jetzt erleben wir eben diese beiden Brüder. Vielleicht können wir das ja mal schildern. Also der eine, der Kai, das ist die Figur von Louis Hofmann, das ist ja so ein guter Ehemann, jemand, der wirklich versucht, ein gutes Leben auch zu führen, sich zu kümmern um seine Frau, um sein Kind. Du dahingehend kommst gerade aus dem Knast und bist wirklich eine Zeitbombe, eine tickende Zeitbombe. Man fragt sich die ganze Zeit, was verbindet diese beiden Brüder eigentlich? Es gibt ja, und es spielt ja beide, finde ich auch sehr schön, trotz aller Gefahr und aller Aggressivität, doch auch eine Verbindung, die man spürt.
Ja, ich glaube, Liebe. Liebe und eine gemeinsame Not, gemeinsame Erfahrung. Wir mussten immer zusammenhalten. So sind wir aufgewachsen. Und dann ist halt, ja, wie wir es auch alles aus Beziehungen auch kennen, wird das schnell dann auch mal toxisch. Und man erwartet von seinem Bruder dann mehr, als er vielleicht, weil man nicht erkennt, dass er sich woanders hin entwickelt. Ne? Das ist natürlich da eindeutig der Fall bei Kai, dass er was anderes sucht vom Leben als ich. Ich bin wahrscheinlich einfach noch ein bisschen, verhalte mich so, wie als wir 6, 7, 8, 9, 10 waren. Er hat jetzt ein eigenes Leben mit Frau und Kind.
Also man sieht die Brüder auch in den Rückblenden immer eben als Kinder. Das ist eine sehr tragische Kindheit. Nicht die Mutter ist gestorben. Sie wachsen beim Onkel auf, gespielt von Sascha Gerschak, der übrigens hervorragend da reinpasst. Also der trifft diesen Ton am Ruhrpott ganz erstaunlich gut, finde ich. Und dann, ziemlich spät sogar, kommen die Erwachsenen dann ins Spiel. Und da kommst du aus dem Gefängnis wieder mit dieser Forderung nach Geld. Du brauchst unbedingt dieses Geld, was eben der Kai gar nicht mehr hat, das du immer geborgt hast. Also hier entsteht ja eine ganz intensive, auch eine sehr erpresserische Beziehung dann. Also wie habt ihr das beide auch für euch hergenommen? Zwei so unterschiedliche Brüder, unterschiedliche Haltungen, wo du eben wirklich derjenige bist, vor dem man Angst hat.
Auch wo man das hergenommen hat. Wir sind ja beide Schauspieler. Also insofern, das gehört dazu. Mir macht sowas natürlich auch total Spaß. Also privat würde ich mich jetzt nicht mit dem Mirko identifizieren wollen oder glaube ich können. Da bin ich viel zu faul oder auch viel zu ruhig. Aber natürlich macht das eine ganz große Freude, so einen Unsympathen zu spielen und einfach mal auf die Kacke zu hauen. Das ist eine große Chance, dieser Beruf, das mal einfach mal rauszulassen und sich da auszuprobieren. Hat Spaß gemacht.
Jetzt finde ich ja eben diese Figuren, deshalb wollte ich mit dir auch reden, wirklich so eindrucksvoll, weil sie so rundum eine ganz interessante Kreatur ist. Also was die Körperlichkeit betrifft, was den Umgang mit sich selbst betrifft, aber auch mit den anderen, das ist schon auch eine Figur, die sehr differenziert ist, trotz alledem, die was Schutzbedürftiges hat. Und da würde ich schon trotzdem nochmal nachfragen, wie du dir den Mirko vorgestellt hast.
Er ist ja trotz allem ja auch ein Mensch, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen, der Ängste und Nöte hat Leuten das gleiche erlebt hat wie Kai. Es drückt sich bei ihm natürlich einfach dann jetzt anders aus mit dem zunehmenden Alter als bei Kai, der eben sagt, okay, ich ziehe mich da vielleicht ein bisschen zurück ins Private mit Kind, mit Frau. Mirko schlägt einen anderen Weg ein. Der geht halt auf Verbrauch, er drückt sich aus, er schlägt um sich, er hält die Ungerechtigkeit der Welt und sein Erlebtes nicht aus, wenn er sich zurückziehen würde. Er muss sich die Boxhandschuhe anziehen und muss auf die Straße gehen und Leuten die Fresse polieren. Auch eine Möglichkeit. Finde ich natürlich total interessant. Trotzdem behält er immer den Kern und das Weiche, auch das Kindliche, finde ich, was ich sehr spannend an der Rolle fand. Und das zeigt sich dann in der Beziehung eben zum Bruder, zu Kai. Dort ist die Liebe, dort ist die Enttäuschung, dort ist die Hoffnung. Auch in Kais Familie mit Kind und Frau natürlich sich selbst auch wie nicht verwirklichen, aber dort auch eine Option, eine Sehnsucht, eine Ausflucht zu suchen, etwas zu genießen, was man selbst gar nicht mit einer Lage ist zu erleben, durchs Beobachten eines geliebten Bruders. Das sind alles Sachen, die ich wahnsinnig spannend finde.
Dann eben auch so gespielt hast. Franz, jetzt dürfen wir auch nicht vergessen, dieser Film ist sehr heftig, sehr intensiv. Also es ist ein Gewalttäter auch, der bricht ständig aus. Du hast es gerade, finde ich, sehr genau beschrieben, woher das auch kommt. Das hat ja auch damit zu tun, dass er selbst keine wirkliche Familie, keine Wärme erlebt hat. Aber diese Szenen, die man teilweise mehr im Kopf so herstellt, man sieht das ja gar nicht immer, aber was man so sieht, reicht eigentlich auch schon. Die sind so heftig und so intensiv, da wüsste ich auch gern, wie du das zusammen mit dem Regisseur Damien John Harper dann entwickelt hast, wie ihr damit umgegangen seid, denn die Gewalt gehört nun mal zu seinem Wesen und sie wird ihm auch im Film präsentiert.
Ja, ich finde, das ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil des Filmes. Also ich finde, ohne die Gewalt funktionierte der Film auch gar nicht. Ich finde das sehr wichtig und wir haben uns da dem genähert, durch Ausprobieren, auch durch eine Lust. Ich habe da auch überhaupt keine Probleme mit, mich da auszuprobieren. Und Damien, Gott sei Dank, aber auch ein Regisseur ist, welcher sagt, okay, du darfst alles sagen, du darfst alles machen. Ich bin hier der Regisseur und werde dich als Schauspieler mal schützen. Das heißt, es war geprägt von einer großen Freiheit in der Arbeit und immer eine Auseinandersetzung mit der Regie und nicht mit irgendwelchen politischen Korrektheiten oder sowas. Diese Last von den Schultern der Schauspieler genommen zu bekommen, ist natürlich eine Einladung, dann auch mal auf die Kacke zu hauen.
Und es lebt natürlich dadurch ganz besonders stark von diesem Kontrast der beiden Brüder und ihrer unterschiedlichen Ausrichtung, ihrer unterschiedlichen Charaktere. Wie geht es jetzt weiter mit dir, Franz? Also ich habe gesagt, du warst unter anderem an der Burg, bist jetzt aber nicht mehr fest angestellt beim Theater, weil du jetzt auch vielleicht sogar mehr drehen willst nach dieser Erfahrung?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir machen jetzt ja alle gerade irgendwie, gerade merkt man es ja im Filmgeschäft jetzt gerade, ist hier gerade echt eine ordentliche Delle nach Covid und der ganzen Sache. Jetzt sind hier, gibt es ja Umstrukturierungen in Deutschland, was das Filmgeschäft angeht. Da viele leiden gerade drunter. Ich habe natürlich den Vorteil, dass ich immer ins Theater noch ausweichen kann und auch nach, ich mache Theater auch zu gerne. Also ich mache es auch immer weiter im Burgtheater, in Dresden spiele ich etc. Aber natürlich suche ich das auch, will ich mehr Filme auch machen und mache es Gott sei Dank auch. Also bin in einer glücklichen Lage, mit meinem Beruf mein Geld zu verdienen.
Und dann entstehen manchmal, das sind natürlich auch Glücksfälle, da muss man sagen, so intensive Ausnahmethriller wie dieser Film, wie Frisch, der jetzt im Kino zu sehen ist, der neue Film von Damien John Harper mit Louis Hofmann und mit Franz Petzold, dem ich natürlich alles Gute wünsche im Filmgeschäft jetzt weiterhin. Danke dir.
Danke dir.
Das Srebrenica Tape ist ein Dokumentarfilm, produziert eben auch vom RBB, der war federführend, sind noch andere natürlich daran beteiligt. Der ist auch schon auf verschiedenen Festivals gelaufen und wird ab nächster Woche, dann ab 9. Juli in der ARD-Mediathek zu sehen sein. Am 9. ist dann auch die Fernsehausstrahlung am 1. um 22.50 Uhr. Und ich freue mich sehr, dass die Regisseurin jetzt bei mir ist, die diesen Film gemacht hat. Sie ist Italienerin, lebt in Berlin und arbeitet schon sehr, sehr lange in Berlin. Herzlich willkommen, Chiara Sambucchi. Schön, dass du da bist.
Danke.
Und ich muss wirklich sagen, dieser Film hat mich sehr aufgewühlt, hat mich sehr beschäftigt. Natürlich, weil du verweist eben auf das Massaker von Srebrenica, aber eben nicht als eine historische Dokumentation. Auch das wäre ja möglich, daran zu erinnern, dass da 8000 muslimische Männer und Jungen ermordet wurden. Sondern du gehst einen ganz persönlichen Weg, einen ganz intimen Weg eben auch. Und zwar mit Alisa zusammen, die also eine junge Frau ist, in den USA lebt. Und eben dieses Tape, das sollten wir vielleicht zunächst erklären, das Tape hat, und das Tape ist eine riesige Kostbarkeit für sie. Warum ist das so wichtig?
Alisa ist in Srebrenica geboren und aufgewachsen. Ihre Mutter ist Serbin, ihr Vater ein bosnischer Muslim. Als sie 9 war und der Bosnienkrieg begann, entschieden ihre Eltern, sie nach Serbien zu bringen, zu serbischen Großeltern, damit sie in Sicherheit ist. Mhm. Sie gingen davon aus, wie die meisten dort damals, dass dieser Krieg nur ein paar Wochen lang dauern würde und dachten, sie würden hin und her pendeln und sie dann wieder abholen. Einmal, dass der Konflikt, nämlich ein paar Wochen später, dachten sie, vorbei sein würden. Aus diesen paar Wochen würden 3 schreckliche und brutalen Jahren. Alisa blieb also bei den Großeltern. Und Seifo, ihr Vater, der ein Hobby-Filmemacher war, entschied sich dazu, einen Film für sie zu drehen. Über den Alltag in Srebrenica, über den Alltag im Krieg. Also erklärte ihr von ihrer Heimatstadt und vom Krieg, aber so, wie man über den Krieg mit einer 9-Jährigen spricht. Er vermeidet natürlich schrecklichen Bildern. Er spricht ab und zu von vollen Krankenhäusern und Flüchtlingen, zeigt sie aber nicht, weil er weiß, das wäre für sie zu viel für Alisa gewesen.
Das sind 4 Stunden, eigentlich ja nur, nicht? Aber die sind deshalb so kostbar, weil es das letzte Zeugnis ihres Vaters ist. Also da sieht sie ihn, da hört sie ihn. Und ich muss dir sagen, es gibt einen ganz merkwürdigen Nebeneffekt. Weil wenn man an Srebrenica denkt, denkt man eben an diese Massaker und an diese furchtbaren Massengräber. Schrecklich. Aber hier wird auch mal der Alltag gezeigt. Und das tut besonders weh. Diese Straße, die Nachbarn, die Freunde. Also plötzlich sieht man, was die Menschen verloren haben, auch wenn der Krieg zu Ende ist. Das kommt nie wieder. Das ist eine verlorene Welt.
Die Freude auch, also die fröhlichen Momente, also dieses Zelebrieren des Lebens, auch im Krieg. Er sagt das, ein Freund von Alisas Vater sagt es auch während eines Gespräches mit Alisa, wir haben versucht, das Leben zu zelebrieren. Wir haben versucht, ein bisschen Spaß zu haben, als es keine Angriffe gab. Und das, du hast recht, also auch mir tat es besonders weh, diese Menschen, diese jungen Menschen zu sehen, die dachten, das ganze Leben vor sich zu haben. Und dann ja, auf dieser schrecklichen Art und Weise kurz danach umgebracht wurden. Ja.
Kaum einer der Männer, die auf diesem Tape zu sehen sind, lebt noch oder hat das überlebt, das muss man auch sagen. Jetzt hat Alisa ja ein ganz anderes Leben, sie lebt in den USA, da lebt auch ihre Mutter inzwischen und entschließt sich dann zu sagen, wie kam das, wann kam dieser Punkt in ihrem Leben, mir reicht dieses Tape nicht mehr, ich will dahin, ich will mit den Menschen sprechen, die ihn kannten.
Alisa entschied sich dazu, diese Reise, diese Spurensuchung zu machen, also nach Freunden und Verwandten des Vaters zu suchen, also nach Bosnien zu fliegen und danach zu suchen, als ihre Tochter Sophia 9 würde. Sie war 9, als sie Srebrenica verließ. Also sehr lange nach dem Krieg war sie erstmal mit dem neuen Alltag, mit der neuen Existenz in den USA beschäftigt. Sie musste eine neue Sprache lernen, sich integrieren und so weiter. Und der Krieg war tabu. Also ihre Mutter sprach mit ihr nie darüber. Alisa sagt das auch in dieser Szene mit der Mutter. Während des Krieges hat niemand mit mir darüber gesprochen. Nach dem Krieg war das auch ein verbotenes Thema. Und jetzt habe ich das Bedürfnis, mehr zu erfahren. Sie hätte, das muss ich auch sagen, diese Reise mit oder ohne, also uns gemacht. Mhm. Diese Reise stand für sie fest und das hätte sie auch ohne Kamera gemacht. Weil sie plötzlich das Bedürfnis hatten, mehr zu wissen, mehr zu erfahren, um dann endlich Frieden zu finden. Sie war nämlich nicht da, aber traumatisiert vom Krieg ist sie trotzdem.
Also auch das ist übrigens eine Erfahrung, die sich durch die Geschichte zieht. Also viele Opfer des Holocaust haben jahrelang nicht darüber gesprochen. Und auch die Kinder sind natürlich mit traumatisiert. Also ganz diese genau. Übertragung erzählt dein Film ja eben auch mit. Aber wie kam es denn nur dazu, dass ihr dabei wart? Das fragt man sich natürlich.
Also ich habe nicht Alisas Geschichte entdeckt, sondern ein niederländischer Journalist, Jaap Verdienius, hat nach dem Bosnienkrieg in Belgrad in einem Trödenladen eine VHS gefunden. Und in dieser VHS waren ein paar Szenen aus Alisas Film, also aus Seifos Film. Er merkte, das ist kein Home-Video, das ist ein kuratierter Film, fand einen Weg, recherchierte, fand einen Weg, um Alisa zu kontaktieren. Und merkte, das ist sicherlich ein Filmstoff. Infolgedessen kontaktierte er Antje Böhmert, meine Filmproduzentin, mit der ich vor diesem Film schon andere Filme gemacht hatte. Und irgendwann, also mehrere Jahre nach dieser Entdeckung, sagen wir so, mehrere Jahre danach, fragte Antje, ob ich Regisseurin und Autorin dieses Films sein möchte.
Und diesen Film können wir jetzt sehen und über den reden wir auch gleich weiter. Bei uns im Gast ist die Regisseurin des Films, des Dokumentarfilms Das Srebrenicer Tape, Liebesbotschaft aus dem Krieg, Chiara Sambucchi. Und Chiara, wir haben ja dieses Tape jetzt schon erwähnt, das natürlich der Auslöser ist und das entscheidende Element des Erzählens auch. Man muss auch sagen, es ist ja eine richtige Chronologie, was auch erschütternd übrigens ist, wenn man sieht, wie es immer, immer schlimmer wird. Also der Vater hat schon auch einen echten Film geschaffen. Kann man das so sagen?
Auf jeden Fall. Also dieser Film hat auch eine ästhetische und dramaturgische Kraft für mich. Und ich habe wirklich versucht, ich musste mich entscheiden für wenige Szenen, aber ich habe wirklich immer versucht, die Szenen so zu lassen im Schnitt, wie sie sind. Wir haben es versucht. Und da ist eine Chronologie. Ich glaube, Seifo dachte am Anfang in der Tat nur seine Tochter einen Film zu schicken, um diese Zeit zu überbrücken, in der sie voneinander getrennt waren. Doch man merkt im Laufe des Films, dass die Situation immer, also in Srebrenica, dass die Lage Srebrenicas immer schlimmer wird, immer gefährlicher. Und man merkt auch, also an seiner Art und Weise zu sein, sich zu präsentieren und so weiter, dass er irgendwann weiß, das ist mein Abschied für meine Tochter. Irgendwann weiß er das. Also wir haben sehr fröhliche Szenen am Anfang. Er feiert mit Freunden, er singt, er schwimmt. Und die Lage wird aber immer düsterer, bis er sich am Ende ganz bewusst von Alyssa verabschiedet und sagt, ich habe dich lieb, ich bin dein Vater, vergiss das nie. Mhm. Und das ist, also das war für mich wirklich herzerreißend, als ich das erste Mal dieses Tape sah.
Ja, also auch wie man sieht, wie die Menschen immer magerer werden, buchstäblich, also Hunger. Richtig. Das ist eine belagerte Stadt, das muss man auch mal ganz klar sagen, über Jahre hinweg werden beschossen und versuchen dann trotzdem ein kleines Kino zum Beispiel zu betreiben und wie du vorhin gesagt hast, sich das Leben irgendwie noch schön zu machen. Also es ist ein ganz wichtiges Dokument und auch das ist ja ein Teil deines Films, dieses Dokument uns eben auch nahe zu bringen und zu verstehen, was ist da passiert. Auf der anderen Seite ist es eben die Reise von Alyssa und da wirst du natürlich jetzt gern, wie hast du das auch erlebt, denn das ist für sie ein sehr schmerzhafter Prozess, dem sie sich ja aussetzt mit großem Mut.
Mit großem Mut, du hast recht. Meine Protagonistin ist wirklich sehr, sehr mutig gewesen. Aber die Reise war alles andere als einfach. Also diese Reise war für sie eine wahre Achterbahn der Gefühle. Sie hatte gute Tage, an denen sie mit wahnsinnig viel Energie die Menschen, die Freunden und die Verwandten getroffen hat. Und dann hatte sie aber auch immer wieder Momente, als sie sagte, ich will einfach zurück nach Hause, ich kann nicht mehr. Und die Reise würde für mich auch natürlich extrem emotional. Alleine Alyssas Schmerzen zu sehen, war sehr, sehr schwierig. Und als Regisseurin war ich natürlich nicht nur da, ich war absolut nicht da, um nach Drehplan sozusagen zu filmen, sondern manchmal auch, um Pause zu machen, um ihr eine Gesprächspartnerin anzubieten oder auch ganz still neben ihr zu sitzen, als es ganz schlimm würde. Aber die gute Nachricht ist, sie hatte diese Reise bis zum Ende erlebt, den Mut hat sie gehabt und vor allem, das ist für mich sehr wichtig, sie sagte mir am Ende, ich habe Frieden gefunden. Es ist okay, also der Kreis schließt sich. Für mich ist es okay jetzt.
Das sagt sie auch im Film mal. Also am Schluss wird schon mal deutlich, was es für sie ausgelöst hat. Sie macht den Film ja auch für ihre Tochter natürlich. Es ist auch ein Stück eigener Familiengeschichte. Aber auf der anderen Seite, und das würde ich am Schluss gerne noch zumindest kurz besprechen, Chiara, ist es natürlich auch ein hochpolitischer Film. Und ich erinnere mich auch noch an dieses Massaker. Und als es jetzt immer hieß, in Europa ist jetzt plötzlich wieder ein Krieg, dachte ich mir, wir hatten das in den 90ern. Da gab es einen furchtbaren Krieg. Also das darf man nicht vergessen. Und wir schauen ja jetzt wieder zu. Mhm. Wir sehen ja jetzt wieder zu. Und das, was damals passiert ist mit den überforderten UN-Truppen, vor deren Augen das ja alles passiert ist, 10 Tage ging dieses Morden, das wiederholt sich heute täglich. Also das finde ich ist an deinem Film natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das nochmal klar zu machen.
Ja, dieses Massaker würde irgendwie verdrängt.
Ja.
vergessen, verdrängt. Und ich bin sehr, sehr froh darüber, dass wir jetzt, 30 Jahre später, mit diesem Film auch wieder darüber sprechen. Denn ich weiß gar nicht, also ich glaube, irgendwann wird es in Vergessenheit geraten. Und zwar sehr, sehr schnell. Und es ist schrecklich, was passiert ist. Es ist schrecklich, natürlich, was für eine Verantwortung die internationale Gemeinschaft dafür hat. Man redet immer von den UN-Soldaten, die in Srebrenica waren, aber wie ein guter Freund von Seifo sagte, der selber Soldat war, aber von der bosnischen Armee, er sagte, naja, sie waren 18-jährige junge Männer, die gar keine Ahnung von Krieg hatten, die nicht wussten, wie Menschen sterben, die nicht wussten, was sie, und plötzlich standen sie vor dem Teufel, vor einem Mladic's Truppen. Und natürlich waren sie überfordert.
Aber die Generäle wussten es, und das wurde dann genau. Auch nochmal ganz deutlich. Also ganz wichtiger Film, genau zum richtigen Zeitpunkt, finde ich, kommt er jetzt also ins Fernsehen. Am 9. Juli wird er laufen, im ersten Programm um 22.50 Uhr und ist ab gleichen Tag dann auch in der Mediathek zu sehen. Dieser Film von Chiara Sambucchi, bei der ich mich sehr herzlich bedanke. Das Srebrenica-Tape, Liebesbotschaft aus dem Krieg. Ich danke dir.
Danke.
Nun also, wie versprochen, der Blick auf die Sommerberlinale, die am kommenden Dienstag beginnt, also am 8. Juli im Freiluftkino im Friedrichshain. Ich grüße ganz herzlich einen der Macher dieses wunderbaren Kinos, Arne Höhn. Hallo Arne.
Hallo Knut.
Arne, es ist eine schöne Tradition, dass wir diese Sommerberlinale haben, und ich freue mich auch, dass sie auch unter wechselnder Regentschaft der Berlinale, also unter neuen Chefs und Chefinnen, immer wieder weitergeführt wird, so auch in diesem Jahr. Also es gibt wieder die Sommerberlinale, und vielleicht für die wenigen Leute, die da noch nicht waren, die nicht wissen, was ist das überhaupt für eine eigene Berlinale, was ist so die Grundidee, das Grundprinzip auch der Auswahl der Filme dann?
Genau, also es geht einerseits darum, Filme aus der Berlinale zu zeigen, die möglichst einen Preis gewonnen haben oder sonst auf andere Weise für Aufmerksamkeit gesorgt haben, und es geht um Filme, die noch nicht im Kino waren. Also es sind sozusagen alles Premieren auf der Leinwand. Manche wird man wahrscheinlich nie im Kino sehen, manche haben irgendwann einen Filmstart, und aus dieser Zusammensetzung werden die Filme ausgesucht.
Und das Schöne ist eben auch, dass man so die Berlinale Stimmung eben aus dem kalten Februar überträgt in den Sommer, wo natürlich eine ganz andere Atmosphäre herrscht, auch eine andere Neugierde, weil man von den Filmen ja zumindest vielleicht schon was gehört hat. Das gilt auch gleich für den ersten am Dienstag Eröffnung. Da läuft ja schon ein außergewöhnliches Werk, auch im Preis. Natürlich.
Genau, ein Animationsfilm aus dem Panorama. Michi Stütz, Leiter des Panoramas, wird den Film vorstellen. Lesbian Space Princess. Das ist der Gewinner des Teddy Awards, und zwar als bester Film und bester Spielfilm. Und der Film ist ein Animationsfilm. Und wenn wir mal von einer Luxussituation sprechen wollen, das war der Film, von dem wir alle erzählt haben auf der Berlinale. Und ich hatte ihn verpasst. Und ich kann ihn jetzt in meinem eigenen Kino sehen. Es ist ein offensichtlich sehr lustiger, sehr spannender, sehr durcheinanderer, queerer Film über eine Space-Prinzessin.
Das ist wirklich eine gute Empfehlung. Ich kenne ihn auch noch nicht, bin auch sehr gespannt drauf. Den Mittwochsfilm, den kenne ich allerdings, denn der hat ja den Dokumentarfilmpreis bekommen. Wir haben auch mit den Machern gesprochen, ein erschütterndes Werk aus Israel, Holding Liat. Vielleicht kannst du mal sagen, was da eigentlich erzählt wird. Das ist auch ein hochaktueller Film.
Also der Filmemacher ist sozusagen 2 Wochen, nachdem Liat entführt wurde aus ihrem Kibbutz, die Hamas, hat er zu der Familie Kontakt aufgenommen von ihr. Und er begleitet jetzt die einzelnen Familienmitglieder durch die Phase. Liat wird am Ende freikommen, aber er begleitet den Vater, die Mutter, die Schwester, die Kinder von Liat und Aviv, also beide sind entführt worden, und macht halt viele Stationen auf und sozusagen unterschiedliche Positionen auch in der Familie mit der Spannung umzugehen. Das ist eigentlich wirklich ein toller Film. Ist auch sozusagen, wenn man jetzt denkt, das ist schwierig, der ist gut zu sehen, auch Open Air.
Ja, finde ich auch absolut. Und ich fand zum Beeindrucken, wie die Familie auch die eigene Situation, auch die politische Situation dann im Nahen Osten reflektiert. Also das ist ein ganz starker, politisch ganz wichtiger Film. Dann haben wir am Donnerstag Generationen. Auch da muss ich erstmal passen. Den Film kenne ich nicht. Sag uns was dazu.
Genau, also der Film heißt Christie. Der hat den großen Preis der Jury in Generation gewonnen. Sebastian Markt, Leiter von Generation, wird ihn uns vorstellen. Und es geht, wie der Name schon des Films sagt, um Christie. Das ist ein 17-Jähriger, der so ein bisschen im Scheideweg steht. Er hat bei seiner Pflegefamilie rausgeworfen und zieht jetzt bei seinem Bruder Shane ein in der nordirischen Stadt Cork und muss seinen Weg finden. Und der ist ein sehr stiller Typ, ein sehr verschlossener Typ. Man weiß ja nicht, ob er vielleicht ein bisschen gewalttätig ist. Und er verlässt sich sozusagen in großer Stärke auf die Darsteller des Films, die alle großartig sind, und speziell auf den Darsteller von Christie. Und es ist sozusagen ein spannender Weg, wie der Junge sozusagen durchs Leben finden soll.
Und das bringt uns dann zum Schluss. Am Schluss dann, also am Freitag, das Gespräch mit Tricia Tuttle, freue ich mich auch schon sehr drauf. Hatten wir im vergangenen Jahr ja schon, da war sie für uns noch ganz neu, diese Chefin. Und noch
bei der berühmte Staffelstabübergabe, das ist ja wirklich toll, dass diese Tradition der Sommerberlinale so fortgeführt wird. Mit der Film als das tiefste Blau, Ultimo Azul, der ist aus Brasilien und fängt so ein bisschen utopisch an. Ja, eine Frau muss irgendwie in einer Zukunft in ein spezielles Heim gehen, weil sie jetzt zu alt ist oder so. Und sie haut ab und dann wird es eine spannende Geschichte vom Weg dieser Frau, von Begegnung mit anderen tapferen Frauen, die fahren dann auf Booten im Amazonas. Das ist sozusagen so eine tolle Selbstermächtigungsgeschichte von Frauen im sehr hohen Alter. Also der Film fängt in einer dystopischen Zukunft an und so, aber er endet eigentlich in einer lebensfrohen, resilienten Gegenwart, in der sich die Frauen dann bewegen. Also eine große Empfehlung. Der Film ist aus dem Wettbewerb und hatte den großen Preis der Jury gewonnen. Mhm.
Hochverdient, wie ich finde. Wunderbar gedreht, wunderbar gespielt und wie du völlig zu Recht sagst, auch ein Film, den man mit Hoffnung verlässt. Das finde ich so schön, weil er zeigt ganz am Schluss, also wenn man schon sehr alt ist, plötzlich kann noch was passieren. Es kann noch was völlig Neues in diesem Leben passieren.
Also vielleicht ein bisschen so das Verbindende, also sozusagen, wenn die Filme sind ja jetzt sehr unterschiedlich, aber im Kern ist es also sozusagen eine sehr, sehr hoffnungsfrohe Sommerberlinale. Das wollte ich mal sagen, weil das ja schön ist.
Absolut richtig. Also am Dienstag geht sie los, die Vorstellung immer um 21.30 Uhr, vorher also so eine Einführung, die Gespräche jeweils von den Sektionsleitern und am Freitag von mir. Ich freue mich riesig drauf. Und Anne, sag uns noch eins, die Sommersaison läuft natürlich, die Freiluftsaison, schon eine ganze Weile. Was läuft denn so gerade zum Beispiel heute oder wie läuft es so insgesamt bei euch?
Genau, heute ist ganz interessant, heute ist kein Kino, das gibt es ab und an. Also der Bezirk Friedrichshain kann natürlich auf diesem schönen Gelände auch mal Veranstaltungen machen. Da findet heute ein Klimafest statt mit sozusagen allen Teilnehmern im Bezirk, die sich um Klimaschutz kümmern und in dem Bereich arbeiten. Interessant, weil wir haben ja irgendwie Klimaschutz insgesamt abgewählt und jetzt erwischt uns auch diesen Sommer wieder. Das ist also schön, dass es stattfindet. Da können Sie heute ab 14 Uhr hingehen. Der Eintritt ist frei. Und es gibt sozusagen, was ich immer schön finde, ist, wenn Filme, die an der Kinokasse gefloppt sind und die wir toll finden, ein großes Publikum finden. Und zum Beispiel The Last Showgirl, ja, mit Pamela Anderson und Jamie Lee Curtis, der hatte insgesamt bundesweit 30.000 Zuschauer, was eine Katastrophe ist, aber hat jetzt bei uns in den Kinos bestimmt schon 10% seiner Zuschauer gemacht. Dieser Film ist toll und es gibt noch eine kleine Sensation, so nahe am Ende der Freiluft-Kino-Saison. Am 5. September wird die Eröffnung der neuen Saison am Konzerthaus in Berlin live übertragen ins Radio 1 Freiluft-Kino Friedrichshain. Dafür läuft auch der Vorverkauf und das ist für uns was ganz Besonderes, natürlich irgendwie mal mit Livestream aus so einer Institution zu arbeiten und das für sehr viele Menschen dann auf die große Leinwand zu bringen.
Arne, ganz lieben Dank dir erstmal für diesen Werbeblock jetzt für das Sommer-Freiluft-Kino,
was ja,
natürlich
ist
wichtig ist.
Kino.
Natürlich, Arne, das ist völlig klar und das ist wirklich eine schöne Tradition, auch dass Filme eine zweite Chance bekommen, Beispiel hast du gerade genannt, und dass wir nochmal Berlinale feiern, die Sommer-Berlinale ab kommenden Dienstag im Freiluft-Kino im Friedrichshain. Arne, vielen Dank dir und unsere schöne Sommer-Berlinale. Tschüss.
Tschüss.
Radio 1. Nur für Erwachsene.